SRF 3.
Die Macht des chinesischen Staates. Apple löscht aus seinem App Store in China Programme, mit denen die Internetzensur umgangen werden kann, und erntet dafür Kritik. Und ein Stück Tessiner Kinogeschichte. Rechtzeitig zur Eröffnung des Locarno Festival wurde das frisch renovierte Rex, oder nun Gran Rex, wieder eröffnet.
Il Rex è stato uno dei primi grandi cinema della regione.
Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Ich gebe das Wort gleich weiter an Thomas Akola. Er hat die wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages.
Der US-Technologiekonzern Apple hat in China Programme aus seinem App Store entfernt, mit denen die staatliche Internetzensur umgangen werden kann. Mehrere Firmen, darunter ExpressVPN, teilten mit, ihre Programme seien entfernt worden, weil sie gegen chinesische Gesetze verstoßen hätten. ExpressVPN erklärte, Apple unterstütze damit China bei seinen Zensurbemühungen. Für Apple ist China nach den USA der wichtigste Markt. Mit VPN-Programmen, kurz für virtuelles privates Netzwerk, wird die chinesische Internetzensur umgangen. Facebook, Twitter, aber auch Google und YouTube werden in China blockiert. Ausgerechnet zur Hauptferienzeit gibt es am Flughafen Genf Probleme mit der Gepäcksortieranlage. Wie das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS meldet, funktioniert die Anlage seit der Öffnung des Flughafens heute Morgen nicht mehr. Es komme zu Verspätungen und einige Passagiere müssen damit rechnen, dass ihr Gepäck erst mit einem späteren Flug nachkomme, sagte der Medienchef des Flughafens. Wie lange es dauert, um die Störung zu beheben, ist nicht bekannt. Nach heftigen Regenfällen ist das Val Schärl im Unterengadin noch immer abgeschnitten. Wegen Erdrutschen sei die Zufahrtsstrasse noch mehrere Tage blockiert, sagte der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage. Rund 50 Personen seien im Laufe des Tages mit dem Helikopter nach Schkuel ausgeflogen worden. Gestern Abend blockierten die Erdrutsche auf der Zufahrtsstrasse mehrere Autos. Ein Helikopter mit Seilwinde brachte 13 Personen in Sicherheit. Verletzt worden sei niemand. Zum Sport. Der Deutsche Sebastian Vettel auf Ferrari hat in der Formel 1 den großen Preis von Ungarn gewonnen. Die beiden Sauberpiloten kamen nicht in die Punkteränge. An den Europameisterschaften der Schützen in Aserbaidschan gab es für die Schweiz 2 Goldmedaillen. Jan Lochbieler gewann im Liegendmatch der Gewehrschützen und die Gewehrschützinnen Silvia Guignard, Miriam Brühwiller und Andrea Bühlmann siegten im Dreistellungsmatch in der Mannschaft. Und noch eine Goldmedaille gab es an der Europameisterschaft der Mountainbiker. Florian Vogel gewann das Cross-Country-Rennen. Im Rennen der Frauen gewann Linda Indergand Silber. Zum Wetter. Heute Abend entstehen noch einige Schauer und Gewitter. Morgen scheint häufig die Sonne bei 28 bis 32 Grad. Regen fällt nur noch lokal.
Info 3 Abend.
Nichts weniger als Verhältnisse wie in Kuba befürchtet die Opposition in Venezuela, wenn die Verfassungsversammlung ihre Arbeit erst einmal aufgenommen hat. Und über diese Versammlung wird heute in Venezuela abgestimmt. Seit Wochen demonstriert die Opposition mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen. Ich habe Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann kurz vor der Sendung gefragt, worüber genau befinden die Menschen in Venezuela heute denn?
Sie wählen eine Verfassungsversammlung, die Präsident Maduro auf den Weg gebracht hat, wohl mit dem Hintergedanken, damit die letzten Reste des Rechtsstaates abzuschaffen und die Allmacht in Venezuela zu übernehmen.
Dementsprechend ist auch die Opposition sehr gegen diese verfassungsgebende Versammlung. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Problem mit dieser neuen oder mit dieser neuen geplanten Versammlung?
Ja, es geht darum, dass natürlich die Befürchtungen schon begründet sind, dass es jetzt Richtung Totalitarismus abgeht in Venezuela. Das heißt, dass die Opposition verfolgt wird, dass sie ausgeschaltet wird aus dem politischen Leben, dass eben der Rechtsstaat oder das, was noch übrig ist vom Rechtsstaat, jetzt geopfert wird.
Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Vorlage angenommen wird?
Sie dürfte angenommen werden. Das Problem dabei ist, glaube ich, eher, wie viele Leute wählen gehen oder nicht wählen gehen. Das spielt dann auch da eine Rolle, wie Maduro dieses Ergebnis umsetzen kann, ob er eher offensiv oder eher defensiv ans Werk gehen muss. Man geht davon aus, dass 20% Stimmbeteiligung der Regierung gewisse Schwierigkeiten bereiten würden. Wenn 35% wählen gehen, dann ist ihre Legitimierung ein bisschen besser.
Verhältnisse wie in Kuba befürchtet man. Nun auch in Venezuela, das auf alle Fälle kann man in Nachrichtenagenturenmeldungen lesen. Könnte es denn in Venezuela wirklich so schlimm kommen?
Ja, bis jetzt deutet eigentlich alles darauf hin, dass Maduro wild entschlossen ist, die Macht um jeden Preis zu retten, eben auch um die Errichtung einer Diktatur. Und was dann später herauskommt, das muss sich erst mal zeigen, denn der neue starke Mann in Venezuela, das ist der Vorsitzende dieser Verfassungsversammlung. Also der hat praktisch freie Bahn für alles. Und Maduro muss aufpassen, dass der Schuss nicht nach hinten abgeht, dass er dann plötzlich als überzählig dasteht.
Seit Wochen, ja sogar seit Monaten gibt es in Venezuela gegen die Regierung von Präsident Maduro Demonstrationen. Die Versorgungslage ist prekär. Wie kommt es denn, dass sich Präsident Maduro mit seiner ganzen Regierung dennoch an der Macht halten kann?
Ja, er stützt sich auf das Militär, das ist eigentlich seine Lebensversicherung. Bislang sind die Generäle regierungstreu, sie sind ja auch im Prinzip zuständig über die Versorgung mit Lebensmitteln in Venezuela. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, weil es Schwarzmarkt und Schmuggel gibt. Und sie sind, wie das die USA immer wieder dokumentieren, zumindest in gewissen Einzelfällen auch in den Drogenhandel verwickelt. Das heißt, der Status quo ist für das Militär eigentlich der Idealzustand, sonst, wenn es zu einem Regierungswechsel käme, müssten sie befürchten, doch noch vor Gericht zu kommen.
Ist denn ein Ende der jetzigen Situation in Venezuela irgendwann absehbar?
Ich glaube nicht. Es sieht schon so aus, dass Maduro wirklich wild entschlossen ist, da vorwärts zu machen mit seinem diktatorischen Projekt. Und bislang hat er eben die Unterstützung der Streitkräfte. Ich glaube, es kann erst dann irgendwelche neue Perspektiven geben, wenn die Militärs sich abwenden sollten von Maduro.
Das waren Auskünfte von Ulrich Achermann. Er berichtet für uns aus den Ländern Zentral- und Südamerikas.
Info 3 Abend.
69 Mal ging das Filmfestival in Locarno schon über die Bühne. Am Mittwoch nun steht die 70. Ausgabe an. Rechtzeitig zur Jubiläumsausgabe des Locarno Festival, so nennt sich das Filmfestival nun neu, wurde nun auf halbem Weg zwischen Piazza Grande und dem Verkehrskreisel Rotonda der frisch renovierte Palazzo del Cinema eröffnet. Das Festival kriegt damit einen Ort, an dem Wettbewerbsfilme gezeigt werden können, wo aber auch Empfänge, Pressevorführungen und Sponsoring-Anlässe stattfinden können. Vorgestern war Schlüsselübergabe. Aus Locarno, Alexander Grass.
So war das gestern Abend bei der Eröffnung des neuen alten Gran Rex. Elegante Sitzgruppen standen im Entree bereit, ebenso die 460 neuen roten Sessel im Kinosaal. Alles roch noch frisch und neu. Und von der Bühne kamen große Worte. Kino als Zirkus, Kino als Zauber, Kino als Ort, wo wahrhafte Geschichten sind. Der operative Festival-Vizedirektor Raphael Brunschwig.
Il Rex è stato uno dei primi grandi cinema della regione.
Das Rex sei eines der ersten großen und das angesagteste Kino gewesen in der Region, erinnert er sich. Es wurde 1966 eröffnet, stand die letzten 10 Jahre aber außerhalb der Filmfestivalzeit leer. 2007 sollten hier Luxuswohnungen entstehen und nun ist der neben der Piazza Grande gelegene Kinosaal gerettet worden. 2,8 Millionen Franken hat das gekostet. Gran Rex heißt das Kino jetzt und gestern wurde es eingeweiht. Vorgestern war Schlüsselübergabe im Palazzo del Cinema, dem mit 33 Millionen Franken umgebauten Schulhaus am Nordende der Piazza Grande. Dort sind 3 neue Kinosäle entstanden, dort hat das Festival sein neues Zuhause. Mario Timbal ist der operative Direktor beim Festival.
Sono tantissimi anni che si parla della crisi delle strutture a Locarno.
Seit sehr vielen Jahren spreche man von der Infrastrukturkrise beim Filmfestival, sagt er. Und nun sei die Wende da. Mit der Schließung des Grand Hotels hat das Festival vor 12 Jahren sein Herz verloren. Nun hat es das Gran Rex und den Palazzo del Cinema gewonnen. Der Erfolg macht Festivalpräsident Marco Solari etwas Angst.
Das ist wie ein Koch, der jahrelang 2 Sterne hatte und er kriegt den 3. Stern. Und beim 3. Stern ist der Stress enorm. Man muss ihn halten können. Und wir haben diesen 3. Stern erhalten und wir müssen nun alles daran setzen, dass wir keinen einzigen halben Schritt zurück machen.
Im Palazzo del Cinema findet nicht nur die Festivalverwaltung Platz, sondern auch die Cinémathèque Suisse, Fachhochschulen, das Konservatorium, die Filmkommission. Über 100 Arbeitsplätze sollen hier einen Humus bilden, ein kreatives Netzwerk. Die Erwartungen von Stadtpräsident Alain Scherrer sind hoch. Das Festival und die Welt der audiovisuellen Künste sollten fest verbunden werden mit der Stadt. Locarno solle bei diesen Künsten zum Bezugspunkt werden, nicht nur für das Tessin oder die Schweiz, sondern vielleicht gar darüber hinaus. So soll Locarno eine Filmstadt werden, nicht nur während 10 Festivaltagen im August, sondern jeden Tag, jede Woche, im ganzen Jahr.
Info 3 Abend.
Zum Schluss dieser Sendung gehen wir nach Rom, in die ewige Stadt, in die Caput Mundi, die Hauptstadt der Welt, wie dieser Begriff aus dem Lateinischen in etwa übersetzt werden kann. Rom, prächtig und zugleich chaotisch und runtergewirtschaftet. Die Missstände in der italienischen Hauptstadt, die sind nicht neu und geben schon seit langem zu reden. Doch jetzt wird's kritisch, denn das Wasser wird knapp, wirklich knapp. Rolf Pellegrini.
Die nächsten Tage werden die heißesten des Jahres werden, prophezeien die Wetterfrösche mit Sorge. Auch in Rom werden die Temperaturen bis auf 40 Grad steigen. Wer kann, rettet sich an die Strände. Da sieht man das Wasser, das Salzige. Das Trinkbare, das aus dem Hahn kommt, hat aber auch dort zuweilen kaum Druck, bleibt ein Rinnsal. Dem Lago di Bracciano, dessen Ufer sich sandig verbreitern, wird weiter offiziell Wasser abgepumpt. Viel weniger als zuvor freilich und nur noch für ein paar Wochen. Dieser Kompromiss ersparte der stolzen Stadt eine Blamage, einen Gesichtsverlust. Einen Wasserstopp während 8 Stunden am Tag, der wahrscheinlich auch in einigen Hotels für die Fremden spürbar geworden wäre. Doch der Wasserspiegel des Lago di Bracciano, der Flüsse in ganz Lazio, ja in ganz Süditalien sinkt und sinkt, die Grundwasser verziehen sich in die Tiefe immer weiter. Die Umweltbewussten warnen, die Katastrophe sei unvermeidlich, die Trockenheitsperioden würden angesichts des Klimawandels immer länger, der Lago di Bracciano unter anderem könnte versteppen. Zum Glück haben die Optimisten ein Patentrezept parat, die Wasserleitungen zu reparieren, die in Rom fast die Hälfte der zugeleiteten Wasser verlieren. Ja, dies wäre ein Rezept, doch dazu müssten die Wasserzinsen um ein Vielfaches drastisch erhöht werden, damit diese Investitionen getätigt werden können. Mit den jetzigen Wasserpreisen würde die Renovation 250 Jahre dauern.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Woche.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.